Wort von der Auferstehung Jesu steht wirklich singulär, also einzigartig in der Geschichte von uns Menschen. Und wenn man das richtig bedenkt, ist dieses Wort von der Auferstehung eine Zumutung für unsere Vernunft. Und es gibt überhaupt auf der ganzen Erde keine geschichtliche Parallele. Und es lässt sich natürlich überhaupt nicht beweisen, das ist ja vollkommen klar. Und es ist auch schwierig und schwer, Worte dafür zu finden, was da eigentlich am Ostermorgen passiert sein soll. Und doch ist das, was da passiert ist, ich sage das mal mit einem Fremdwort, existenziell für den christlichen Glauben. Und Paulus ist der Erste, der das auch formuliert und der schreibt: Ist Jesus nicht von den Toten auferstanden? Ist Jesus nicht von den Toten auferstanden? Dann ist unser Glaube vergeblich null und nichtig. Das Kreuz ist ja geeignet, so manches Ideal zu zertrümmern. Und einen Helden, auch einen Helden des Glaubens, zu einer tragischen Figur zu machen. Und bleibt es beim Karfreitag, bleibt es beim Kreuz, dann ist für mich Jesus Christus wirklich auf sein reines Menschsein reduziert. Dann kann er uns höchstens, allerhöchstens als Vorbild dienen, wenn man ihn denn dazu nehmen möchte. Aber glauben, nee. Glauben kann man ihm dann nicht mehr. Der Sohn Gottes kann er nicht sein, wenn er am Kreuz hängen geblieben ist. Und seine Rede, also das, was er von Gott erzählt, entpuppt sich als religiöse Folklore, als Wunschdenken, was aber realita überhaupt nichts aussagt. Es gibt so eine Szene in der Bibel, da diskutiert Paulus mit den Athenern über die Auferstehung. Aber erstmal diskutiert er über das, was er den neuen Glauben nennt. Und das geht so lange gut, bis er dann mit der Auferweckung anfängt. Und als er damit beginnt, fangen einige an zu spotten von den Griechen und die anderen winken ab und sagen, okay, wir können darüber, können wir das nächste Mal nochmal sprechen, aber das wird uns jetzt zu viel. Und dass es überhaupt schwer ist, für das, was wir die Auferweckung nennen, eine geeignete Sprache zu finden, das belegen schon die Berichte der Bibel. Markus zum Beispiel, der schließt seinen Bericht damit, dass die Frauen von dem leeren Grab flüchten, weil Zittern und Entsetzen sie ergriffen hat und sie sagen keinem ein Sterbenswörtchen, weil sie sich fürchten. Bei Matthäus wird erzählt, dass sich der auferweckte Jesus den Frauen in den Weg gestellt hat, die zu seinem Grab gekommen sind. Und Sie alle kennen diese Geschichte aus dem Lukas-Evangelium, wo zwei Jünger auf dem Weg sind nach Emmaus und sich plötzlich einer zu ihnen gesellt, der ihnen unbekannt ist. Sie gehen den ganzen Weg mit ihm und erkennen ihn nicht, aber dann in dem Moment, als sie zusammen das Abendbrot essen und er das Brot auf der ihm eigenen Weise bricht, dann merken sie, Mensch, das könnte ja der Jesus sein, aber in dem Moment ist er auch verschwunden. Und bei Johannes hält Maria Magdalena ihn so lange für den Gärtner, bis der sie mit ihrem Namen anspricht. Und Jesus erscheint hier, erscheint da, auch in einem geschlossenen Raum und ist als Auferweckter nicht mehr an Raum und Zeit gebunden. Da fragt man sich natürlich, wie soll man für etwas eine Sprache finden, was so komplett außerhalb unseres Erfahrungshorizontes liegt. Ich finde, sowas wie die Auferweckung Jesu von den Toten, das kann man nur glauben, darauf vertrauen, dass das passiert ist und sich darauf verlassen, was anderes geht nicht. Dabei hat die Auferweckung von Anfang an ihre Kritiker. Die erste Kritik betrifft das leere Grab und die Schlagzeile geht so, das Grab war leer, weil die Jünger haben den Leichnam Jesu gestohlen und an einem bestimmten unbekannten Ort vergraben. die Leiche Jesu im Grab und die Rede von der Auferstehung der Toten sind nicht kompatibel. Das geht nicht. Entweder so oder so. Im 18. Jahrhundert kommt verbunden mit dem Namen Hermann Samuel Reimarus die These auf, die Auferweckung Jesu sei schlicht und ergreifend eine Erfindung der Jünger. Und zwar haben sie das deshalb erfunden, weil, wir wissen ja alle, sie waren vorher Fischer, dann sind sie eine ganze Zeit lang mit Jesus durch die Gegend gelaufen, haben gemerkt, oh, das ist aber gut, wenn so viele Leute uns zuhören und wenn man eine besondere Position hat, aber jetzt ist Jesus tot. Und jetzt müssten sie einfach und eigentlich zu ihrem Fischerberuf zurück, aber darauf haben sie keinen Bock. Und deshalb erzählen sie einfach, naja, Jesus ist von den Toten auferstanden. Vor einigen Jahren ging eine Meldung durch die Presse, weil der Göttinger Professor für Neues Testament, Gerd Lüdemann, die These aufgestellt hat, das Grab war voll. Also ich weiß nicht, woher er das weiß, aber wahrscheinlich ist es so, dass das Grab voll gewesen sein muss, weil die Vernunft sagt, das kann gar nicht anders sein. Entweder hat das jemand gestohlen oder das war einfach noch. Auch wenn alle Berichte des Neuen Testaments was anderes sagen, Gerd Lüdemann behauptet, das Grab war voll. Und die Auferstehung, eine kollektive Visionserfahrung der angespannten Psyche der Jünger. Okay, also eine Vision sozusagen. Aber wenn Sie noch an unseren alten Bundeskanzler Helmut Schmidt denken, der hat damals schon gesagt, wer Visionen hat, der muss zum Arzt gehen. Das Ereignis der Auferweckung Jesu und die Vernunft, die gehen wirklich schwer zusammen. Aber ich will heute Morgen, das habe ich ja schon bei der Begrüßung gesagt, ein paar Indizien finden, die es der Vernunft, unserer Vernunft vielleicht ein bisschen leichter machen, mit dem Gedanken der Auferweckung Jesu von den Toten zu leben. Also, Markus, Matthäus und Lukas, die schildern uns allesamt, dass die Jünger Jesu, das Kreuz Jesu, als totale Katastrophe erleben. Als das Scheitern einer Idee und als das Scheitern ihres Anführers. Und weil der, dem sie nachgefolgt sind, getötet ist, müssen sie selber auch um ihr Leben fürchten. Und alle Evangelien berichten, dass sie panisch, richtig panisch, vom Kreuz Jesu fliehen. Johannes ist ein bisschen anders, der erzählt, ein Jünger Jesu sei noch am Kreuz geblieben, aber auch er erzählt, dass alle anderen, die 11 anderen, die 10 anderen, weg sind. Nun ist das so, antike Texte versuchen ihre Helden immer so ein bisschen heldenhafter darzustellen, als sie in Realität sind. Aber die Evangelisten berichten schonungslos über die Helden, die Jünger Jesu. Die fliehen und die verstecken sich. Und doch, das ist das Interessante, nach einer gewissen Zeit sind sie plötzlich alle wieder in Jerusalem anzutreffen. An dem Ort der Katastrophe und der Bedrohung. Und dann fragt man sich natürlich, wieso ist das so? Warum sind die jetzt plötzlich alle wieder in Jerusalem? Und die Evangelien schreiben, weil Jesus sich ihnen gezeigt hat, weil er ihnen erschienen ist. Die Jünger haben keine Visionen, sondern sie erkennen Jesus. Und hier versagt die Sprache. Es ist derselbe Jesus. Und er ist doch anders. Man erkennt ihn an seinen Worten, man erkennt ihn auch an seinen Gesten, aber nicht als Mensch mit seinem Körper, aber man erkennt ihn. Und das Indiz jetzt ist, dass zwischen dieser Flucht, dem panischen Davonschrecken vom Kreuz und dem Erscheinen oder dem erneuten Treffen in Jerusalem etwas Entscheidendes passiert sein muss. Sonst kann man sich das eigentlich logischerweise nicht vorstellen. Und dann kann man nur sagen, Jesus hat sich seinen Jüngern gezeigt, dass er lebt anders als vorher, aber er lebt. Ein weiteres Indiz. Alle Evangelien berichten, wirklich alle vier berichten, es sind Frauen, die als Erste das Grab aufsuchen. Und so sind Frauen die Zeugen, die ersten Zeugen der Auferstehung, der Auferweckung Jesu. Alle Frauen heute Vormittag hier in diesem Gottesdienst mögen es mir verzeihen, aber es ist schlicht und ergreifend eine historische Tatsache. Wenn zur Zeit Jesu, oh nee, ich soll mich nicht hinlegen, also wenn zur Zeit Jesu eine Frau einen Mord beobachtet hatte und diesen detailliert schildern konnte, dann ist trotzdem ihr Zeugnis vor Gericht, man muss das so hart sagen, nichts wert. Aber erst wenn ein Mann kommt und das Gleiche schildert, dann gilt es. Die Aussage einer Frau besitzt zu dieser Zeit keine Zeugniskraft. Und deshalb ist das höchst wahrscheinlich, dass es Frauen sind, die die Ersten sind, die am Grab auftauchen und die als Erste erzählen, das Grab ist leer und Jesus lebt. Die Jünger Jesu konnten ja auch schlecht die Zeugen nicht sein, weil sie alle von Jerusalem geflohen waren. Ich versuche einen weiteren Beleg. Die ersten Christen sind Juden. Man nennt sie Judenchristen. Und für einen Juden gilt die Beschneidung und es gilt der Sabbat als Ruhetag. Besonders in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft gewinnen Beschneidung und Sabbat Bekenntnischarakter. Die Juden wollten so in einem anderen kulturellen Umfeld ihre jüdische Identität bewahren und haben so ganz streng den Sabbat gehalten. Und dieses Halten des Sabbats ist einem jeden Juden heilig. Und das gilt auch für den Juden, der Christ geworden ist. Und doch, wird der Tag nach dem Sabbat, der erste Tag der jüdischen Woche, zum Sonntag. Wir feiern ja nicht den Sabbat, wir feiern den Sonntag. Und der Sonntag ist der Dies Dominicus, der Tag des Herrn. Der Sonntag ist den Christen, auch den Judenchristen, so wichtig, weil das der Tag der Auferweckung Jesu ist. Diese Auferweckung Jesu wird für die Christen das alles bestimmende Ereignis. Und allein die Einführung des Sonntages als Tag der Auferweckung ist für mich ein Indiz dafür, dass da irgendwie was dran sein muss mit der These von der Auferweckung. Ich rede auch lieber von der Auferweckung als von der Auferstehung, weil Auferstehung implizieren könnte, hier steht einer aus eigener Kraft von den Toten auf oder er war vielleicht gar nicht so richtig tot, so ein bisschen tot nur. Aber Auferweckung betont, Gott hat hier eingegriffen, ohne ging es nicht. Und er hat seinen Sohn als Sohn bestätigt. Wir gehen einen weiteren Schritt. Das alles ausschlaggebende Argument für die Auferweckung Jesu von den Toten ist in meinen Augen dieses. Ich habe das gerade schon gesagt, das Kreuz bedeutete die totale Katastrophe. Und es bedeutet das Ende der Sache Jesu. Und es bedeutet auch das Ende von Jesus selbst. Er ist und bleibt eine tragische Figur, ein Mann, der Gutes wollte, der aber kolossal gescheitert ist. Und wir könnten ihn höchstens in eine gemeinsame Reihe setzen mit Menschen wie Albert Schweitzer, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Sokrates vielleicht noch. Wir könnten uns seine Nächstenliebe als Vorbild nehmen, aber seine Worte von Gott als seinem Vater und von einem Gott, der die Liebe ist, wie in seinem Gleichnis vom verlorenen Sohn, diesen Worten könnten wir schlicht und ergreifend nicht mehr trauen. Weil der sie ausgesprochen hat, gescheitert ist, zwar am Kreuz. Aber es ist eine wirklich historische, geschichtlich belegte Tatsache, dass nach seinem Tod immer mehr Menschen davon sprechen, dass sie an ihn als den Sohn Gottes glauben, dass er von den Toten auferweckt sei und dass diese Auferweckung die Tat Gottes an seinem Sohn sei. Und dass man seine Auferstehung so verstehen müsse, dass Gott damit sagt, alles, aber auch wirklich alles, was mein Sohn von mir erzählt hat, entspricht der Wirklichkeit. So bin ich. Es ist wahr, sagt die Auferstehung. Ich bin die Liebe und ich liebe einen jeden Menschen. Und ich gucke dabei nicht auf seine Sünde, nicht auf seine Schuld. Ich sehe euch als meine Menschen, als meine Geschöpfe. Man muss das einfach so sagen, trotz dieser Katastrophe am Kreuz geht die Sache Jesu weiter. Von diesen kleinen Anfängen in Jerusalem über die umliegenden Städte und Orte bis nach Rom und bis in das Jahr 2025 selbst in Vierl, Schwerinsdorf und Neuvierl. So ist. Und meint jetzt wirklich einer, das wäre tatsächlich möglich, wenn die Auferweckung Jesu eine Erfindung seiner Jünger ist, um ja nicht ins alte Leben als Fischer zurück zu müssen? Meint wirklich einer, die Geschichte des christlichen Glaubens könnte auf einer Lüge aufgebaut sein und sich so lange gehalten haben? Ich meine immer, Lügen haben kurze Beine. Dazu muss man sich auch noch fragen, woher eigentlich sollten seine Jünger den Gedanken gehabt haben, er, der Gekreuzigte, sei von den Toten auferweckt worden. Also diese Vorstellung, dass der Messias der Juden gekreuzigt und so sterben sollte und dann von den Toten auferweckt werden würde, dieser Gedanke findet sich nirgends. Und ich kenne die hebräische Bibel, findet sich nirgends in der hebräischen Bibel. Seine Jünger könnten sich eigentlich nur angeregt durch seine Erscheinung daran erinnert haben, dass Jesus selbst davon gesprochen hat, dass er würde leiden müssen, sterben müssen, aber dass er ins Leben zurückkommen werde. Bei diesem Ereignis von der Auferweckung Jesu geht es, ich glaube, das ist deutlich geworden, um das Herzstück unseres Glaubens. Und es ist für mich theologisch vollkommener Nonsens, wenn man auf die Altersweisheit zurückgreift, naja, wer gefallen ist, der muss auch wieder aufstehen. Und es ist genauso theologischer Nonsens, zur Erläuterung der Auferstehung auf das Wesen der Natur zu verweisen, wonach im Herbst und Winter alles erstirbt und im Frühling neu erwacht. So wäre das mit dem Glauben auch. Auferweckung Jesu meint, Gott greift ein und Gott bestätigt seinen Sohn in allem, was er gelebt hat, was er gesagt hat, was er getan hat. Und so bestätigt Gott auch die Aussage Jesu, dass Gott selber Liebe ist. Und da muss man nur ein bisschen über das Wesen der Liebe nachdenken. Weil es das Wesen der Liebe ist, dass sie den anderen liebt. Und es ist das Wesen der Liebe, dass der Liebende mit dem Geliebten oder mit der Geliebten zusammen sein will und möchte. Und so sagt die Auferweckung Jesu uns auch, dass Gott als der Liebende es nicht zulässt, dass der Tod uns von ihm als die Geliebten trennt. Der Glaube an Gott als den, der auch den Tod überwindet, bedeutet unsere Verbindung zu ihm, die durch nichts und durch niemanden getrennt wird. Und deshalb ist Ostern die Feier des Lebens trotz des Todes. Ich glaube, ich habe Ihnen heute ein bisschen, oder hoffe, ich habe Ihnen ein paar Informationen und Argumente geliefert, die Auferweckung Jesu für vernünftig zu halten. Amen.